Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann der RIAS mit der Krimireihe Es geschah in Berlin. Die Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der RIAS bis 1972. Heute geht es um Wirtschaftsbetrug. In der 485. Folge vom 28.07.1971 hat ein Handel mit Büchernachnamen unangenehme Folgen für die Adressaten. In der folgenden, der 486. Folge vom 25.08.1971 beschäftigen ungedeckte Darlehen für Einrichtungen die Ermittler. Viel Vergnügen.
Junge, du musst deine Alte eben überzeugen, dass du bereit bist, Opfer zu bringen für deine Pläne.
Opfer?
Ja, sieh mal, Opfer machen sich immer gut, gerade bei einer Mutter. Sieh mal, wenn du schon zu Hause bist, dann mach von morgens bis abends irgendwas.
Ja, was denn?
Ja, pack dir 100 Bücher auf den Schreibtisch und 5 davon immer aufgeschlagen und studiere.
Sehr komisch.
Ah, und wenn sie reinkommt, ziehst du die Stirn in Falten und fragst, ach, was ist denn schon wieder? Bis sie neugierig wird. Und dann erklärst du ihr, dass irgendein Verlag sich für ein historisches Buch von dir interessiert.
Ja,
oder so ein Käse.
Na eben, Käse, nicht? Meiner Mutter kann man nur imponieren, wenn man Geld mit nach Hause bringt.
Junge, das hat sie doch gar nicht nötig.
Nee, aber drum, das ist es ja. Ich muss was hinblättern können, dann packt sie mir noch was obendrauf.
Ja. Also ich glaube, zunächst mal muss sie dich arbeiten sehen. Und so angestrengt wie möglich. Mensch, das kann man doch spielen.
Was machst du denn da? Willst du die Wohnung auf den Kopf stellen?
Wie meinst du?
Na, ich hab gefragt, was du da machst.
Ach so. Oh, ich sortiere mal die Bücher, die Papa hinterlassen hat. Muss ja alles mal in Ordnung kommen, nicht?
Oh, sehr schön. Siehst du, das freut mich. Das ist doch mehr als nutzlos herumsitzen.
Ja, außerdem kann man dabei so gut nachdenken. Ich bin mit einem Projekt beschäftigt, das mir immerhin eine ganze Menge einbringen wird. Ach, sag mal, wie ist das eigentlich, Mutter? Du hast doch ein Postcheckkonto.
Ja.
Na, könnte ich das nicht für die Geldeingänge, die ich zu erwarten habe, mitbenutzen?
Du hast Geld zu erwarten?
Ja, wahrscheinlich schon sehr bald.
Ach, Und da willst du als Zahlungsadresse mein Konto angeben?
Ja, dachte ich eigentlich. Na, und du hast doch deinen Vornamen Frieda bei der Kontobezeichnung abgekürzt in F, nicht? F. Eisler. Das passt doch prima für Friedjof. Da brauche ich mir doch nicht extra ein Konto anzulegen, Mutter.
Ach so.
Ja.
Ja, sicher. Meinetwegen. Aber Postchecks überlasse ich dir erst, wenn auch wirklich was für dich eingeht. Wenn du etwa darauf spekulieren solltest, dann erst du dich...
Nein, das haben wir nicht am Lager. Aber meine Buchhandlung bestellt Ihnen jedes gewünschte Werk. Ja. Ja, bitte. Fräulein Schröder.
Ja, Herr Manns.
Frau Schröder, was ist denn das für eine Nachname hier? Haben Sie die eingelöst?
Die? Ja. Das heißt, ich hatte auf die Benachrichtigungskarte hin unseren Lehrling zum Postamt geschickt.
Ja, naja, schön, aber um was für eine Lieferung dreht sich denn da?
Ja, da muss ich mal nachsehen, Herr Manns. Wir haben die Eingänge von heute noch nicht ausgepackt.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich das annehmen soll.
Ja, aber das Paket ist doch für Ihren Mann.
Ja, das schon, aber... Ich weiß ja gar nicht, was das für eine Büchersendung ist, wie da draufsteht.
Ja, mein Gott, Ihr Mann muss sie doch aber bestellt haben. Das ist doch nicht das erste Mal.
Nein.
Na schön. Dann werde ich ihm einen Zettel hier lassen und dann muss ich Ihr Mann das Paket selber von der Post abholen.
Ach, das ist ihm sicher auch nicht recht. Lassen Sie es hier, ist ja egal. Wie viel war das?
Also 45,70.
Das ist gut. Ich gebe Ihnen das Geld.
Na, das ist einfach ein Versuch, weißt du? Wir wissen sowieso nicht, wo wir die alten Schwaden von meinem Vater lassen sollen.
Ja, aber wär's da nicht einfacher, du würdest den ganzen Ramsch an ein Antiquariat verscherbeln?
Hab ich ja versucht, Mensch. Die hauen nicht entweder gewaltig übers Ohr oder sie wollen bloß immer einen bestimmten Posten. Da brauche ich ja ewig, bis wir die Klamotten los sind. Nee, du. Das geht so viel besser und bringt weit mehr ein. Ja, ich hab mal von jemand gelesen, irgendeine Firma war das. Die hat ihre Erzeugnisse auch einfach per Nachname verschickt.
Ja. Wenn die Leute Ware bestellt haben...
Nee, eben nicht. Das ist ja der Gag dran. Aber wichtig ist bloß, dass die Sachen genauso viel wert sind, wie die Nachname ausmacht. Na, dann kann dir keiner was.
Du, ich weiß nicht.
Bestimmt, du. Ich hab mich doch extra nochmal erkundigt.
Naja, und wenn du einer eine Sendung nicht annimmt?
Ja, dann habe ich Pech gehabt. Bis jetzt läuft es jedenfalls ganz gut an.
Ich weiß gar nicht, wann ich Bücher bestellt haben soll.
Ich weiß es noch weniger, Karl. Bestellt haben musste sie doch, sonst hätte man sie ja nicht geschickt.
Buch und Kunst, Fridtjof Eiseler, steht hier draufgestempelt. Habe ich noch nie gehört. Aber das kann natürlich eine Verlagsvertretung sein. Na schön, vielleicht liegt das schon eine Weile zurück und ich hab's tatsächlich vergessen.
Man muss immer mit der Trägheit der Leute rechnen. Die meisten schicken nichts zurück oder lehnen auch nicht einfach ab. Kommt schon mal vor, dass mir einer schreibt, er hätte nicht das geringste Interesse an antiquarischen Büchern und er will sein Geld wieder haben. Sowas muss man dann einfach übergehen.
Naja, und wenn dich mal einer anzeigt?
Woraufhin denn? Mensch, ich sag dir doch immer wieder, ich hab mich erkundigt. Also pass mal auf, rechtlich liegt die Sache so. Niemand ist gezwungen, eine Nachname einzulösen. Wenn er es tut und dann mit dem Paketinhalt nicht zufrieden ist, bleibt das seine Sache.
Das kann schon mal vorkommen, gnädige Frau. Aber wenn Sie nächste Woche noch mal nachfragen wollen, dann soll die neue Auflage herauskommen, dann haben wir das Buch auch wieder vorrätig. Ja, ja. Ja, auf Wiedersehen, gnädige Frau.
Fräulein Schröder?
Ja, Herr Manns?
Hier ist doch schon wieder so eine Büchersendung, die uns gar nichts angeht. Von diesem Fridtjof Eiseler. Hatten Sie denn die letzte Sendung nicht reklamiert?
Doch, Herr Manns, das hatte ich. Meines Wissens steht eine Antwort auf unserem Brief noch aus.
Na, wie ist es denn dann möglich, dass wir schon wieder sowas kriegen? Wir geben doch nie feste Bestellungen auf antiquarische Bücher, die wir nicht vorher gesehen haben.
Tja, ja, ich weiß auch nicht, Herr Manns.
Sag mal, da geht ja jetzt laufend Geld ein auf meinem Konto.
Ja, ist das nicht prima, Mutter? Ich wollte dich schon bitten, mir nun endlich auch Postchecks zu überlassen. Du hast ja jederzeit die Kontrolle, dass ich nicht zu viel abhebe.
Und was sind das alles für Gelder hier? Du hast mir da mal was erzählt, dass du von Vaters Büchern was verkaufst und ich hatte ja auch nichts dagegen.
Naja, ist immer noch davon, Mutter.
Ach, und das bringt so viel Geld ein?
Ja, man muss es nur richtig anpacken.
Tja, so ist richtig. Das sind ja gar nicht die Bücher, die ich bestellt hatte. Das sind ja gebrauchte Schmöker von vorvorgestern. Und sowas nehmen Sie einfach ab? Na, vielleicht hören Sie mal auf zu tippen, wenn ich mich aufrege. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe?
Aber ich habe doch aufgehört zu schreiben.
Was ich vorher gesagt habe, meine ich. Sie müssen doch gehört haben, dass ich was gesagt habe.
Ich habe Sie nur schreien hören. Ich dachte, Sie hätten sich mal wieder über irgendetwas geärgert.
Allerdings, ja, aber nicht über irgendwas. Warum in alles in der Welt haben Sie denn diese Nachname hier angenommen?
Aber Sie hatten mir gesagt, dass Sie eine Büchersendung erwarten.
Aber doch nicht sowas!
Aber was kann ich doch von draußen nicht sehen? Ich habe nur den Absender gelesen. Da steht Buchkunst und so weiter. Und da habe ich gedacht...
Ja, wenn Sie schon anfangen zu denken. Das ist ja eine Unverschämtheit geradezu, einem sowas ins Haus zu schicken und dafür noch Geld zu kassieren. Das ist der Betrug, ist das ja. Ich gehe zur Polizei.
Ja, mein Herr, es ist keineswegs sicher, ob es sich hier um einen Betrug handelt.
Na, hören Sie mal.
Ja, sicher ist zunächst mal allein, dass Sie sich geschädigt fühlen.
Na, allerdings, oder dachten Sie, ich gebe ernstlich für solchen Schmarren Runde 50 Mark aus? Ich bin doch nicht verkalkt.
Sie hätten das Paket nicht anzunehmen brauchen, Sie oder Ihre Bürodame.
Ja, ich, wenn ich gewusst hätte, was da drin ist.
Eben, das konnten Sie nicht unbedingt wissen und das hat der Absender natürlich in Rechnung gestellt. Ja, Sie sind nicht der Erste, der mit einer derartigen Anzeige zu uns kommt. Bis jetzt liegen uns schon über 25 dieser Art vor.
Ach nee.
Ja.
Und da lassen Sie diesen sauberen Herrn so einfach weitermachen, statt ihm sofort sein Handwerk zu legen?
Ja, das ist gerade nicht so einfach, sonst wäre das längst geschehen. Über den strafrechtlichen Tatbestand in solchem Fall, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Aber das wird uns natürlich nicht hindern, Maßnahmen gegen den Versender dieser Bücherpakete einzuleiten. Zunächst müssen wir mal grundsätzlich warnen, Nachnahmepakete einzulösen, deren Inhalt einem nicht genau bekannt ist.
Sie machen mir Spaß, Herr Kriminalbeamter. Wollen Sie mir mal sagen, wie einem der Inhalt bekannt sein soll, bevor man so ein Paket nicht aufgemacht hat? Und aufmachen kann man es doch erst dann, wenn man den Nachnahmebetrag bezahlt hat.
Sicher. Aber man weiß doch schließlich, ob und wenn ja, was für eine Bestellung man aufgegeben hat.
Ach, Sie Schlauberger. Und wenn man nicht zu Hause oder gerade nicht in seiner Firma ist, wenn ein Postbote mit solcher Sendung ankommt? Und sie dann natürlich von einem Angestellten oder einem Familienmitglied eingelöst wird?
Ja, nun, dem kann man ja doch vorbeugen. indem man grundsätzlich die Anweisung gibt, keine Nachnahmesendungen einzulösen, ohne dass man selbst vorher gefragt
wird. Ja, man kann sich aber selber auch irren. Richtig. Man denkt, da ist die Sache, die man bestellt hat.
Allerdings, und da haben wir ja wieder den springenden Punkt. Mit solchen Irrtümern rechnet so ein Absender, der auf bequeme Weise Geschäfte machen will.
Hast du nicht Lust, mir zu helfen beim Verpacken? Ich werde alleine nicht mehr fertig.
Was, Manu?
Ja, das Geschäft blüht, mein Lieber. Ich glaube, das ist der einzige Fimmel, den mein Vater zu Lebzeiten gehabt hat, der sich noch hinterher so bezahlt macht. Der hat dauernd Bücher gekauft, und wenn es der größte Dreck war.
Ja, und solchen Dreck verschickst du jetzt.
Was denn, du, solange der Vorrat reicht. Ja, und der reicht leider nicht mehr lange. Aber dafür weiß ich dann schon was anderes.
Tag, Mutter.
Tag. Gut, dass du kommst, Frithjof.
Oh, fahr zur Post.
So lange?
Horst hat mir geholfen, Pakete wegbringen. Das waren heute viel mehr als sonst. Was guckst du denn so?
Sag mal, stimmt das eigentlich, dass all das Geld, das für dich auf dem Postcheckkonto eingeht, von den Büchern stammt, die du als Vaters Nachlass verkaufst?
Warum sollte das nicht stimmen? Warum fragst du?
Kannst du dir das nicht denken?
Was ist denn los? Ist irgendwas passiert?
Ja, es ist was passiert. Und darum frage ich dich. Erzähl mir nichts von Büchern, wenn das ganze Geld aus irgendwelchen anderen Geschichten stammt.
Aber das stimmt doch gar nicht, Mutter. Was denn für andere Geschichten?
Das weiß ich ja nicht. Hier, was hat das auf sich?
Eine Vorladung?
Ja.
Zur Kripo?
Lesen kannst du ja wohl. Wenn du gerade weg warst, sind zwei Herren hier gewesen und haben nach dir gefragt. Die haben sich vielleicht 10 Minuten unterhalten und gewartet. Dann sind sie gegangen, nachdem sie diese Vorladung hier gelassen haben. Willst du immer noch dabei bleiben, dass alles Geld aus dem Bücherverkauf stammt?
Aber woher denn sonst, Mutter?
Ja, ist ja schon gut. Lassen wir das. Ich möchte dir nur raten, diesen Termin, den die Herren da aufgeschrieben haben, auch wirklich wahrzunehmen.
Ja, vollkommen klar. Ich habe nichts zu fürchten. Die paar Mannequins, die hier waren, sind sicher auf dem falschen Dampfer.
Tja, nun, Herr Frithjof Eiseler, wenn Sie annehmen, wir irren uns in Ihrem Fall gewaltig, also in diesem Fall, der doch so ganz und gar nicht wichtig ist, nach Ihrer Meinung. Ich meine, dass Sie uns das einzureden versuchen, das nehmen wir Ihnen nicht mal übel. Aber, bitteschön, nehmen Sie dafür auch uns nicht übel, wenn wir anderer Meinung sind.
Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Ich tue nicht das geringste Unrechte. Und Sie kommen da an, zu mir nach Hause, machen einen Bekotzten und wollen mir obendrein noch meine absolut ehrlichen Geschäfte verderben. Das ist doch einfach unfair.
Ja, nun, beruhigen Sie sich mal wieder langsam, junger Mann, nicht? Aber zugegeben, wir würden Ihnen gern Ihre Geschäfte verderben, wie Sie das nennen. Ja, nämlich weil wir die keineswegs als so sauber und ehrlich empfinden, wie Sie tun.
Nein.
Ja, Sie werden doch wohl zugeben, dass Sie die Leute bewusst über die Ohren balbieren, wenn Sie ihnen für gutes Geld alte, abgegriffene Bücher ins Haus schicken.
Naja.
Und dazu noch per Nachname. Bücher, die Leute gar nicht wollen.
Ach, wer sagt Ihnen denn das, hä? Die Pakete sind doch genommen worden.
Ach, nun kommen Sie her. Nun ist aber wirklich gut. Sie tun ja, als kennten Sie das Nachnahmeverfahren nicht. Was Sie den Leuten bescheren, entdecken die doch immer erst, wenn sie schon gezahlt haben. Und wie gerne wären Sie dann die unbestellte Ware wieder los.
Ach, können die Leute ja haben, wenn sie wollten. Jedes der ausgelieferten Bücher ist mit einer reellen Verkaufschance mit ansehnlichem Aufschlag weiterzuverkaufen. Hab also niemand geschädigt, wie Sie das hinzustellen versuchen, ne?
Ja. Ja, nun, Herr Eisler, jetzt brauche ich Sie wohl nicht mehr ernst zu nehmen. Wenn Sie hier ernsthaft den Harmlosen markieren wollen.
Ich markiere nicht.
Ja, schon gut. Und noch eins. Lassen Sie sich den Rat geben, in Zukunft derartige Geschäfte zu unterlassen.
Ich denke ja nicht dran. Ich werde, obwohl das ja nun wirklich nicht dringend notwendig ist, gleich morgen mein Unternehmen als Gewerbebetrieb anmelden. Das haben die sich so gedacht. Aufhören. Aufhören kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Naja, aber wo willst du denn jetzt die Bücher herholen, Frithjof? Soweit ich gesehen habe, ist doch nichts mehr da.
Oh ja, man könnte preiswerte Remittenten aufkaufen, ne? Hätten wir natürlich nur eine kleine Gewinnspanne. Aber ich glaube, da weiß ich noch was Besseres. Muss mir das nochmal genau überlegen.
Ich mache jede Wette, der Bursche macht seine Äußerung wahr. Der wird weiterhin auf diese schäbige Weise zu Geld kommen. Aber es wäre ja gelacht, wenn es uns nicht endlich mal gelingen sollte, solchen Geschäften einen Riegel vorzuschieben.
Na, wie wird's denn?
Oh, ich bin ganz zufrieden.
Ja, Mensch, du, das ist ja eine Wucht.
Du, da könnte ja Picasso Blatt ablassen.
Du übertreib mal nicht gleich, Horst.
Nee, wirklich, du. Also, nee, was du für dolle Ideen hast. Sag mal, wie machst du denn das hier? Du, kann ich da mal zuschauen?
Naja, nur mal zuschauen hilft dir ja auch nicht weiter, nicht? Du, mach mal bitte aus, Horst.
Ja, ne? Ja.
Ja, siehst ja, wie ich hier schaffe, nicht? Entscheidend, mein Junge, entscheidend ist die Fantasie dabei, der glückliche Einfall, verstehst du? Aha. Hier, guck mal, das nenne ich Morgenröte nach stürmischer Mondnacht.
Was? Das Lilali hier?
Ja, das genau.
Morgenröte, na ja. Du, da ist aber überhaupt kein Rot drin.
Na komm, das verstehst du nicht, hä? Vielleicht versteht's überhaupt keiner. Das wäre natürlich schade. Ach Quatsch, schade. Hauptsache die Moneten fließen. Was die Leute dazu sagen, ist doch wirklich ganz wurscht.
Du sag mal, das sieht hier aus wie ein Linolschnitt. Ja, aber du machst es doch mit Pappstempeln hier.
Genau.
Du, die müssen doch sicher ganz trocken sein.
Wieso? Naja, nur die sind doch nie trocken. Die werden mit Farbe aufgefrischt, beziehungsweise eingeschmiert, nicht? Und dann in einer entsprechenden Komposition auf einen Zeichenkarton gedrückt.
Ach so.
Ja, man muss, wie gesagt, nur immer den genialen Einfall haben. Für ein Thema, für einen Traum oder für eine ferne Wirklichkeit.
Also du sprichst richtig wie ein großer Künstler.
Ach, na ja.
Doch, Fridjof. Du, ich wünsche dir nur, dass die Leute auch das richtige Verständnis dafür haben.
Na ja, das ist natürlich eine andere Frage, nicht?
Ja.
Ja, aber ich mach's ja genauso wie mit den Büchern. Wenn die Leute meine Nachnamesendung eingelöst haben, ist die Frage, ob ihnen mein jeweiliges Werk gefällt, ja schon zweitrangig.
Ja, und auf alle Fälle hast du ja keine hohen Materialkosten, nicht wahr?
Ach, darauf kommt's doch gar nicht an, du. Der wirkliche Wert liegt in der Idee.
Ja.
Oh ja, wer will denn sagen, ob diese Werke von mir in 10 oder 20 Jahren nicht schon das Mehrfache von dem einbringen, was ich jetzt dafür verlangen werde, verstehst du?
Also ich bewundere dich, Fridjof.
Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist denn sowas möglich? Dafür hat er 37 Mark Nachname verlangt? Das ist doch das Gekleckse eines blinden Hilfsschülers. Jungfräulicher Traum. Du liebe Güte. Du musst die Dame aber sehr schlecht gegessen haben. Nee, mein Freund, mich sollen sie nicht so aufs Kreuz gelegt haben. Dieses hübsche Werk geht zurück an den Absender. Bücher und Kunst. Ich verstehe immer Kunst.
Ja, selbstverständlich nehmen wir Ihre Anzeige entgegen, das ist doch klar.
Das klingt aber ja nach Einschränkung, wie Sie das sagen, Herr Kriminalbeamter.
Ja, leider, so ist es auch.
Soll das heißen, dass Sie zwar die Anzeige entgegennehmen, aber nichts zu tun gedenken?
Nein, also gedenken tun wir immer, alles Notwendige zu unternehmen. Aber leider sind uns manchmal die Hände gebunden.
Ja, aber einen solchen Gauner werden Sie doch wohl mindestens erst mal gleich hopp nehmen, ich meine festsetzen.
Nein. Genau das wird ganz sicher nicht geschehen. Dafür bieten unsere Gesetze heute keine Handhabe mehr. Wenn dieser Herr jetzt sogenannte Kunstwerke per Nachname verschickt, so ist das gegenüber seinen früheren Büchersendungen kaum ein Unterschied.
Wieso denn?
Er schickt, ohne eine Bestellung vorweisen zu können. Er kassiert per Nachname, bekommt also sein Geld, ob seine sogenannte unerwünschte Ware nun gefällt oder nicht. Vorausgesetzt natürlich, dass die Sendung von dem Empfänger angenommen wird. Aber das geschieht ja nun leider oft genug. Die Taten dieses sauberen Herrn sind nicht kurzweg als Betrügereien abzutun bzw. einzustufen. Der juristische Begriff Betrug erfordert einige Voraussetzungen. Die Täuschung, die vorsätzliche zum Beispiel, dann die Irrtumserregung, um nur zwei Punkte zu nennen. Ja, aber sind die hier gegeben? Es ist nirgendwo verboten, auch unbestellte Nachnamesendungen zu verschicken.
Die Kriminalpolizei warnt nachdrücklich vor ungeprüfter Annahme von Nachnamesendungen.
Siehste, da hast du es wieder. Und wenn ich deinem Paket nicht annehme, dann tobst du auch wieder. Ach, wie man's macht, ist falsch.
Nein, es gibt immer eine richtige Haltung gegen Betrügereien. Und zwar äußerste Vorsicht, stärkstes Misstrauen. Und wenn Sie ganz große Zweifel haben oder unsicher sind, 110 anrufen, um den in Frage kommenden überprüfen zu lassen. Ich lasse, da man anders kaum zu Beweismitteln kommen wird, einen Antrag auf einen Durchsuchungsbeschluss stellen. Und diesem Antrag wird vom Richter auch stattgegeben. Und dann kommt der Augenblick, in dem wir den raffinierten jungen Alleskönner in seiner Wohnung fast überrumpeln.
Ach, das geht mir aber wirklich zu weit. Das muss ich schon sagen. Hören Sie mal, jetzt überfallen Sie mich hier in meiner eigenen Wohnung. Aber hier wird nicht herumgeschnüffelt, Herr Kriminal. Das kann ich Ihnen versichern.
Herr Eiseler, ich möchte Ihnen auch etwas versichern. Sie werden uns nicht an einer Wohnungsdurchsuchung hindern. Der Beschluss dazu liegt fest und ich kann Ihnen versprechen, dass ich für meine Person nichts unversucht lassen werde, Ihnen Ihren mehr als zweifelhaften Broterwerb zu erschweren, wenn es mir schon nicht gelingen sollte, ihn ganz zu unterbinden.
Die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten Friedhof Eiseler förderte eine Reihe nicht unwesentlicher Beweisstücke zutage. So konnten unter anderem 70 versandfertig gemachte Pakete, etwa in der Größe von 2 Schuhkartons, sichergestellt werden. Stichproben ergaben, dass in den Kartons selbstgefertigte sogenannte Kunstwerke des Eiseler verschickt werden sollten.
Ja. Jeder Karton enthielt ein einziges dieser Kunstwerke, nämlich einen Bogen Zeichenpapier, der mittels Pappstempeln bunt bedruckt war. Ohne hier näher auf den Wert bzw. die Wertlosigkeit dieser zweifelhaften Kunstelaborate einzugehen, muss festgestellt werden, dass zur Unterbringung ein weit kleinerer Karton ausgereicht hätte. Der hauptsächlichste Inhalt bestand aus Holzwolle, die Eiseler sich von verschiedenen Tischlereien erbettelt hatte. Friedhof Eiseler wurde zur eingehenden Vernehmung mit zur Dienststelle genommen.
Das wird Ihnen keinen Segen bringen, Herr Kriminalbeamter. Sie werden reinfallen, mit Ihrer Sucht einen fleißigen Künstler zu verfolgen.
Ja, das wollen wir doch abwarten, Herr Eiseler.
Och, da ist ja nichts abzuwarten. Sie wollen mir unehrliche Absichten unterschieben. Das ist doch einfach Nonsens. Ich verschicke meine Päckchen mit meinem vollen Absender. Und das täte ich ja wohl nicht, wenn ich betrügen wollte, was?
Bravo, bravo. Für einen oberflächlichen Betrachter wäre das ein gutes Argument. Aber ohne richtige Adresse, ohne das Postcheckkonto Ihrer Mutter, auf das auch die Zahlungen für Sie eingehen, würden Sie doch gar nicht zu Geld kommen. Ach. Sie sprechen von Päckchen. Nennen Sie diese großen Kartons Päckchen. Dieses Format soll doch wohl dem jeweiligen Adressaten etwas vortäuschen. Für den Inhalt würde doch ein weit kleineres Format ausreichen.
Ach, das sagen Sie. Sie sagen das, weil Sie von Kunst ja nichts verstehen. Ich werde doch meine Werke nicht auf dem Transport beschädigen lassen, hören Sie mal.
Nur das wäre ja ein Jammer. Wollen Sie wirklich irgendeinem Menschen einreden, Herr Eiseler, dass Ihre primitiven Farbdruckereien Kunstwerke sind?
Viele große Künstler sind zu Lebzeiten nicht verstanden worden. Warum soll's mir denn anders gehen, hä?
Ja. Bloß diese anderen, Herr Eiseler, haben nicht den Mut gehabt, fremden Menschen mittels eines billigen Tricks das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie verlangen jeweils zwischen 35 und 40 Mark für ihre Werke.
Allerdings, und das ist halb geschenkt. Meine progressive Kunst kann in ein paar Jahren schon das Mehrfache einbringen.
Schade, ich bin so dumm, mich freiwillig aus dem Kreis der Eiseler Kunstgewinner auszuschließen. Ja, ich halte nämlich Ihre angebliche Kunstüberzeugung für eine pure Machenschaft, nämlich um die Leute aufs Kreuz zu legen.
Na.
Naja, und in dieser Richtung haben Sie ja dann auch wohl noch einiges vor. Gerade während meiner Wohnungsdurchsuchung sind ja von einer Kartonagenfabrik 1000 neue Kartons angeliefert worden.
Und das ist nur eine Rate.
Ja, natürlich. Allen Ernstes, Herr Eiseler, Sie wissen doch ganz genau, was Sie da treiben. Wir haben bei Ihnen rund 50 Briefe von empörten Empfängern Ihrer Nachnahmesendungen gefunden, die einhellig Ihre sogenannte Kunst ablehnen.
Was will das schon besagen, ne?
Aber wenn Sie so überzeugt sind, Herr Eiseler, warum bieten Sie Ihre Werke nicht ganz offen auf dem freien Kunstmarkt an? Hören Sie da endlich mit dem Versuch auf, uns etwas vorzumachen.
Bitte, fordern Sie doch mal Gutachten von Kunstsachverständigen an. Machen Sie doch
Besitzen
mal.
Besitzen Sie schon derartiges?
Guten Morgen, Herr Frank.
Morgen, Frau Müller. Na, klein bisschen verschlafen, was?
Entschuldigen Sie bitte.
Ah, na, so gut, kann ja vorkommen. Aber ich sage Ihnen, dafür bin ich heute umso munterer.
Ja?
Ja, ich habe es geschafft. Eben habe ich die letzten Bescheide bekommen. Gegen Eiseler ist ein Postbeschlagnahmebeschluss erreicht worden. Danach werden sämtliche Nachnahmesendungen, die der junge Mann bei irgendeinem Berliner Postamt aufgibt, als Beweismittel beschlagnahmt oder sichergestellt. Und damit ist erwirkt, dass künftige Adressaten nicht mehr geschädigt werden können. Und weiterhin werden künftig sämtliche Zahlkartenabschnitte, die als Buchungsbelege für den Beschuldigten eingehen, beschlagnahmt und nicht im Postcheckkonto gutgeschrieben. Auch damit kann wenigstens für die Zukunft der Schaden eingegrenzt werden. Bis es schließlich doch zu einem Gerichtsverfahren und zu einem Urteil gegen diesen Mann hier kommt. Und das nur unsere Warnung unterstreichen kann. Vorsicht bei Nachnahmesendung.
Vorsicht bei Nachnamesendungen. Sie hörten die 485. Folge der von Werner Brink verfassten RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Erstsendetermin der 28. Juli 1971. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Am 25. August 1971 musste sich die Berliner Polizei mit einem anderen Wirtschaftsdelikt beschäftigen. Es ging um ungedeckte Darlehen für Wohnungseinrichtungen. Sie hören die 486. Folge der von Werner Brink geschriebenen Serie Es geschah in Berlin. Viel Vergnügen.
Ich werde nicht so blöde sein und nochmal in solche Geschichte reinrutschen. Wenn ich hier rauskomme, fange ich was Sicheres an. Bei dem mir keiner einen Wagen fahren kann.
So was habe ich mir auch vorgenommen. Hast du schon bestimmte Pläne?
So ungefähr.
Und was ist das?
Ich möchte noch nicht drüber reden.
Schade. Ich dachte, du könntest einen Kompagnon gebrauchen.
Ja, das auf alle Fälle. Ich habe sowieso an dich dabei gedacht.
Also.
Aber ich sag dir gleich. Was krumm ist, ist es nicht.
Dann kannst du auf mich zählen.
Diese Unterhaltung wird in der Untersuchungshaftanstalt Moabit geführt. Beide sind gelernte Kaufleute und beide sehen die Chance vor sich, in Kürze entlassen zu werden.
Hast du schon was gehört, wann du rauskommst?
Ja, wenn mein Anwalt recht behält, nächste Woche.
Dann bist du besser dran als ich. Bei mir wird es sich wohl noch 10 Tage hinziehen.
Ach, das ist doch kein großer Unterschied. Ich kann dann schon was unternehmen. Und wenn du draußen bist, meldest du dich sofort bei mir. Ich gebe dir meine Adresse und du schreibst mir deine auf.
Das hat ja geklappt. Tag.
Tag. Warum soll es denn nicht klappen? Wir hatten es doch vereinbart.
Ja, das schon, aber wie sich bei dir am Telefon eine weibliche Stimme gemeldet hat, der mein Name offenbar ganz unbekannt war.
Ja, meine Braut. Ich hatte ihr doch nichts von dir erzählt. Naja, wozu auch. Sie hat es mir jedenfalls ausgerichtet, sonst hättest du ja meine Nachricht nicht gekriegt. Ne? Trinkst du ein Bier mit?
Ja, gerne.
Ah. 2 Pilze, Herbert. Und ein Korn oder sonst irgendwas?
Nee, danke. Nichts dergleichen. Bei mir ist Schnaps vorläufig gestrichen. Hätte ich das schon früher gemacht, hätte mich Moabit nie kennengelernt.
Naja. Das soll uns auch nicht wieder passieren, was?
Hast du denn schon was in Angriff genommen?
Ah. Ja. Ich habe mich mit einer Frau zusammengetan, die eine Immobilienfirma hat. Da kannst du mit einsteigen.
Immobilien? Also auf Deutsch Zimmervermittlung, ja?
Ja, und Wohnungen. Hauptsächlich aber Zimmer. Für Gastarbeiter und Westdeutsche, die hier arbeiten wollen.
Na ja, und du meinst, das soll ein Geschäft werden?
Na klar. Das Geschäft zurzeit überhaupt. Da steckt viel drin. Ja, man muss erst natürlich die Materie kennenlernen, ne? 1-2 Monate da reinriechen und dann machen wir uns selbstständig. Ich habe da so bestimmte Ideen. Naja, aber wenn du keine Lust hast...
Das habe ich nicht gesagt.
Naja, dann ist ja gut.
Gut ist zunächst mal wirklich, dass diese beiden Männer, wie gesagt, es sind gelernte Kaufleute, wissen, ein ehrliches Geschäft lässt sich mit einiger Sicherheit auf Erfolg nur aufziehen, wenn man mit der Branche, um die es gehen soll, so gut wie möglich vertraut ist. Nach einer Art Lehrzeit durch Einarbeitung haben Sie sich dann so viel Kenntnisse verschafft, dass Sie daran gehen können, sich selbstständig zu machen.
Wir brauchen natürlich ein Büro. Naja, es muss ja nicht sehr aufwendig sein von Anfang. Lieber stecke ich ein bisschen Geld in Reklame. Man könnte zum Beispiel Handzettel am Bahnhof Zoo verteilen oder an den Flugplätzen. Na, jedenfalls da, wo die auswärtigen Arbeitskräfte in Berlin ankommen. Naja, ich weiß noch nicht. Erstmal sehen.
Naja, schön. Ich finde bloß Wohnungsvermittlungen, die gibt's nun wirklich gerade genug.
Naja, sicher. Aber ich denke an was Spezielles. Man muss den Leuten einen Bonbon anbieten. Zum Beispiel. Wir vermitteln Wohnräume gegen die gleichzeitige Verpflichtung, die dafür erforderlichen Möbel über unsere Firma zu kaufen.
Ach du liebe Güte, ja, das sind doch saure Drops, denen wir denen zu lutschen geben, solange sie anderswo Lehrzimmer oder Wohnung ohne solche Verpflichtungen kriegen.
Ja, aber was für welche, Hannes? Wir müssen ihnen wirklich was Gutes anbieten, wo jeder einfach den Drang hat, sich auch einzurichten.
Trotzdem, Möbel kosten Geld.
Klar, bloß... Vergiss nicht, dass jede Arbeitskraft, die bereit ist, hier bei uns ansässig zu werden, einen Antrag auf Einrichtungskredit stellen kann. Bis zu 5.000 Mark Darlehen. Naja, es gibt aber wenig Menschen, die nicht dankbar sind, wenn man ihnen Behördenkram abnimmt. Wir werden also gleichzeitig für jeden Interessenten die Anträge übernehmen, mit allem Drum und Dran, was dabei zu erledigen ist.
Ah ja, ja, das ist natürlich gut. Ja, da sehe ich wirklich was.
Na, sag ich doch.
Ja, und dann packen die beiden so wie geplant ihr Vorhaben an. Erst geht's ein bisschen langsam, wie Meistens bei Geschäften, die sich erst langsam herumsprechen müssen. Aber wie so oft geht's auch hier. Einer sagt es dem anderen und so kommen immer wieder Arbeitswillige, die sich hier nach Berlin verpflichtet haben und natürlich eine Bleibe dringend brauchen. Die beiden Firmengründer, der eine ist 30, der andere erst 25, setzen sich ein, mit Rat und natürlich auch mit Tat.
Wenn Sie den Einrichtungskredit, den der Senat von Berlin jedem auswärtigen Arbeitnehmer so unbürokratisch wie möglich gewährt,
ja.
Also wenn Sie den in Anspruch nehmen wollen, naja, und Sie wären ja töricht, wenn Sie das nicht täten.
Nein, das will ich natürlich.
Eben. Wenn Sie also dafür den Antrag stellen wollen, dann nehmen wir Ihnen alles Erforderliche dafür ab.
So.
Wir brauchen dafür lediglich eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers. Nicht als Beweis, dass Sie wirklich hier tätig sind. Und dann den Mietvertrag zu dem Wohnraum, den Sie einrichten wollen.
Ja, aber ich habe ja noch keine Wohnung.
Na, die sollen Sie ja durch uns bekommen, wenn Sie uns den Auftrag dazu geben.
Nicht? Ja, gern, wenn Sie einem dafür noch diesen ganzen Kram hier abnehmen.
Na eben, und Sie brauchen dann als letztes nur noch die polizeiliche Meldebestätigung.
So.
Ja, dann kann der Darlehensantrag laufen.
Gut. So geht das eine ganze Weile. Die Kunden der Firma Turner und Neufeld, so heißen die beiden Inhaber, sind zufrieden, an neuen Interessenten mangelt es nicht und alles wäre in bester Ordnung. Aber dann gelingt den beiden es nicht mehr, so viel Wohnraum herbeizuschaffen, wie sich Interessenten melden. Und damit kommen naturgemäß die ersten Schwierigkeiten.
Ich bin nicht der Mann, der sich und anderen was vormacht, Hannes. Ich gebe uns noch 3 Wochen, dann sind wir am Ende. Naja, vielleicht haben wir auch noch 4 Wochen Zeit.
Du bist reichlich optimistisch, Uwe. Oder willst du dir vielleicht doch was vormachen? Wenn wir uns noch 14 Tage halten, dann ist das beinahe so viel wie 4 richtig im Lotto, aber nicht mehr. Und 4 reichen eben nicht. Ich sehe das genauso wie du, wo es langläuft.
Ja, dabei liegt alles nur daran, dass wir nicht genügend Zimmer und Wohnungen kriegen, die wir vermitteln können. Ja, sonst würde doch alles wunderbar weitergehen.
Sie hätten davon, wenn wir uns nur noch auf die Erledigung der Darlehensanträge spezialisieren würden. Oder könnten wir eine Bearbeitungsgebühr kassieren, vielleicht 5%. Das wären bei 5.000 Mark immerhin jeweils 250 Mark.
Ach, du spinnst doch, Mensch. Darauf lässt sich doch keiner ein. Das hatte nur einen Reiz, solange wir das mit der Wohnraumbeschaffung koppeln konnten. Na, wir müssen sehen, ob wir in dieser Richtung einen neuen Ansatzpunkt finden.
Wer schon mal bei der Suche nach einer Wohnung Erfahrungen gesammelt hat, der kennt das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Da lässt sich nichts zaubern. Und diese beiden Männer hier sind schließlich nicht die einzigen Vermittler. Es gibt genug andere, die weit länger auf dem Immobilienmarkt zu Hause sind und ebenso ihre Schwierigkeiten haben.
Wenn andere pleite gehen, ist das kein Trost für mich, Hannes. Naja, hier haben wir unsere erste Molle gemeinsam getrunken. Ja, hier werden wir uns auch die letzte genehmigen.
Du willst aufgeben?
Was heißt ihr will? In 11. Stunde weiß man, dass es in 60 Minuten 12 schlägt. Unweigerlich. Und für uns heißt das, in 10 Tagen haben wir unser Büro zu räumen, weil wir die Miete schon zu lange schuldig geblieben sind. Na, sollen wir von der Parkbank aus die Firma weiterführen?
Ach, du bist verbittert, Uwe. Ich bin aber nicht bereit zu kapitulieren. Und ich glaube auch, dass wir das gar nicht nötig haben.
Ach nee. Willst du ein Hochhaus bauen mit ein paar 100 Wohnungen, die wir dringend brauchen?
Ach Quatsch. Also für Witze bin ich jetzt wirklich nicht aufgelegt.
Denkst du etwa ich?
Ich habe mir da was überlegt, Uwe. Schließlich haben wir jetzt einige Erfahrung mit den Darlehensanträgen. Was braucht man dazu? Arbeitgeberbescheinigung, Wohnungsnachweis, polizeiliche Anmeldung.
Ja, da erzählst du mir nichts Neues. Ja, und weiter?
Na und Personalausweise natürlich. Und das alles braucht man sich doch nur zu beschaffen, um selber 5.000 Mark Einrichtungskredit zu kassieren. Und wenn man will, mehr als einmal, 10-mal, 100-mal und 100-mal macht schon 500.000. Wenn man die Sache richtig und gescheit genug angeht, dann kann uns eigentlich nichts passieren. Die Banken, bei denen wir die Anträge jeweils abzugeben haben und die uns dann das Geld auszahlen, die werden doch nicht geschädigt. Wir brauchen uns nur genug Papiere zu verschaffen.
Ah, schön, ja. Aber wie hast du dir das vorgestellt?
Pass auf. Die polizeilichen Meldeformulare, die kriegst du in jeder Papierhandlung zu kaufen. Und den Stempel von der Polizei, die
bin, haben immer irgendwelche Leute anzubieten. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Aushilfskellner kennengelernt. Da hat, glaube ich, so einige Beziehungen. Mhm.
Ja, und die Arbeitsbescheinigung?
Ach, das ist doch das Wenigste. Dafür können wir uns doch bei verschiedenen Fachgeschäften auch wieder Stempel bestellen, mit Name, Anschrift und so weiter. Einfach Adressen, die wir erfinden. Damit wird doch keiner geschädigt. Was soll denn schon sein?
Ah ja, aber das wichtigste Zubehör hast du noch ausgelassen, Hannes. Nämlich die Personalausweise.
Ach, na, die kratzen mich am allerwenigsten. Da werde ich auch den Kellner fragen. Der müsste uns nämlich Blanko-Ausweise besorgen können. Wenn wir die dann entsprechend ausfüllen, sehe ich überhaupt kein Problem mehr.
Ah, ich weiß nicht.
Ach, du weißt nicht. Willst du vielleicht in der Misere stecken bleiben? Mensch, überleg doch mal, wie schnell wir da 500.000 Mark zusammenkriegen könnten.
Naja, wie schnell und wie kommen wir an es?
Ah, das muss doch nicht sein. Wir können doch ein ehrliches Geschäft daraus machen. Wir werden selbstverständlich die laufenden Rückzahlungsraten einhalten. Wir sind vielleicht im ersten Monat 2.000 Mark zusammen. Und wenn wir 100 Darlehen kassiert haben, 5.000, also eine halbe Million insgesamt, das sind das lumpige 5 Mille. Und mit 500.000 lässt sich doch prima spekulieren oder sonst was anfangen. Das kann uns doch nicht umschmeißen, jeden Monat die Raten abzuzahlen. Da kriegt der Senat sein Geld sogar wieder und keiner hat einen wirklichen Schaden davon. Hm.
Ich würde mich dafür interessieren. Wie viel braucht ihr denn?
Wenigstens 100.
100?
Naja, jedenfalls fürs Erste. Und dann werden wir weitersehen.
Und was springt dabei für mich raus?
Was hattest du denn gedacht?
Ach, weiß ich nicht. Kommt darauf an, was ich selber für die Dinger bezahlen muss.
Naja, kannst du erst mal fragen. Und ich sag dir dann morgen Bescheid, was wir dir anbieten können.
Hat er wissen wollen, wofür wir die Blanko-Ausweise brauchen?
Nein, mit keinem Wort. Aha.
Also dann möchte er das Geschäft auf jeden Fall machen. Du, das sollten wir einkalkulieren und unser Angebot nicht übersteigern.
Na, wenn wir zu wenig bieten, kriegen wir nichts. Oder er zieht uns nach und nach immer mehr aus der Tasche, indem er uns zappeln lässt. Und wenn wir bei 100 Ausweisen eine halbe Million einbringen, dann können wir ihm auch 50.000 zusichern.
Ach, du bist wohl verrückt. Also sagen wir 30.000.
Naja, ich werde es versuchen.
Ja, komm, wir gehen hier mal in die Ecke nebenan. Das ist nicht so laut. So.
Ja, sieht's ja nun aus. Kannst du besorgen?
Ja, ich kann. Die Sache ist aber nicht einfach.
Hm. Auf Deutsch gesagt, wir sollen tüchtig bluten, wenn wir die Ausweise haben wollen.
Na, so ist es nicht gemeint. Natürlich muss genug dabei für mich ausspringen. Nicht?
Völlig klar.
Die Hauptsache ist aber, dass ich ja selber eine Menge für die Papiere hinlegen muss. Bei der Menge muss ich immer noch so 150 pro Stück bezahlen. Hm. Und das ist schon billig.
Na ja, sicher. Also machen wir es kurz. Machen wir ein sauberes Geschäft. Sagen wir 30.000. Einverstanden?
30.000?
Naja, mehr ist wirklich nicht drin.
Ach so. Naja, nein, natürlich. Ja. 30.000, das geht in Ordnung.
Und bis wann?
Naja, wenn ich liefere, nicht?
Nee, das versteht sich ja. Ich wollte nur wissen, wann du lieferst.
Ich muss ja nach Hamburg fliegen. Hier kriege ich nicht so viele. Also am Freitag habe ich hier frei und dann nehme ich den Sonnabend dazu und den Sonntag auch noch. Ja, also Montag, nicht?
Okay, und bis Montag dann.
Ja, so einfach ist das. Oder besser scheint es zu sein. Natürlich wird hier und da mit gestohlenen Blanko-Ausweisen gehandelt. Man füllt sie aus, setzt einen gefälschten Stempelabdruck darauf und hat manchmal Glück damit, für eine kleine Weile, bis man erwischt wird, erwischt werden muss. Denn die eingedruckten Nummern gestohlener oder verloren gegangener Ausweise werden selbstverständlich registriert und allen in Betracht kommenden Dienststellen mitgeteilt. Nun, zunächst freilich müssen unsere beiden Herren Kaufleute an solche Ausweise gelangen, beziehungsweise ihr Mittelsmann, der Aushilfskellner. Bis Montag, hatte er gesagt.
Tut mir leid, es hat noch nicht geklappt. Wir haben Hamburg noch nicht die richtigen Leute getroffen. Ich muss ja noch mal rüber, nicht?
Ach nee. Du bildest dir doch hoffentlich nicht ein, du kannst mit dieser Masche noch mehr Geld rausholen, oder?
Quatsch, komm doch mit rüber, wenn du mir nicht glauben willst.
Du, das würde ich machen an deiner Stelle.
Ja, wenn du meinst, dann... Ja, dann fahre ich mit.
Ja, ruf mich an, so wie du zurück bist.
Ja, hallo? Wer? Ach, du bist Hannes. Hm? Es kann losgehen? Wie viel? Die ersten 15? Na denn.
Robert Schneider, Bauhandwerker Böblingen. 5.7. Polizeiliche Anmeldung. Arbeitgeberbescheinigung, Mietvertrag. Ja, sehr schön. Ja, dann wäre alles klar, Herr Schneider. Der Antrag geht von unserer Bank spätestens morgen früh weiter an die entscheidende Senatsdienststelle und in noch etwa 17, 18 Tagen nach unserer Erfahrung werden wir Ihnen das 5.000 Mark Darlehen auszahlen können.
Hm. Dankeschön.
Sie brauchen übrigens nicht extra nachzufragen. Sie bekommen automatisch von uns eine postalische Benachrichtigung. Tja, das wär's. Dann wünsche ich Ihnen inzwischen weiterhin angenehmen Aufenthalt in Berlin.
Ja, danke.
Hier galt dieser Wunsch einem vermeintlichen Gast unserer Stadt, einer der Tag für Tag willkommenen Arbeitskräfte. So willkommen, dass diese Kreditformalitäten zunächst wirklich sehr einfach gehandhabt werden. Einfach genug, dass unsere beiden Herren hier binnen weniger Tage bei verschiedenen Bankinstituten 15 solcher Kreditanträge anbringen können, einschließlich aller dazu erforderlichen Unterlagen.
Hier ist die nächste Rate an Blankoausweisen.
Was denn? Bloß 10 Stück? Wir wollten 100 insgesamt.
Ach doch nicht so auffällig, Mann.
Ach ja, das sieht ja keiner, was ich im Kuvert nachzähle. Sag mir lieber, was mit den anderen ist.
Na, ich fahre am Wochenende wieder rüber. Dann bringe ich den Rest.
Ich habe gedrängelt, aber er meint, schneller ginge es nicht.
Naja, wenn schon, Hannes. Wir brauchen ja nicht zu überstürzen.
Naja, das nicht, aber was ich habe, habe ich. Die Mietverträge und die polizeilichen Anmeldungen sind schnell gemacht. Wir brauchen nur noch ein paar neue Adressen, um uns auszusuchen, wo wir die Bankpost dann hinschicken lassen.
Ja, alles kein Problem. Wir können unter der gleichen Adresse und dem gleichen Familiennamen verschiedene Vornamen angeben. Weibliche und männliche. Ja, Hauptsache, wir geben das nicht gerade bei derselben Bank an. Da kann gar nichts passieren. Ich habe heute auch noch ein paar neue Firmenstempel bestellt für die Arbeitgeberbescheinigung.
Ja, wieder mit derselben Telefonnummer?
Ja, was denn sonst? Wir haben doch bloß den einen Anschluss zur Verfügung. Naja, ist ja auch bloß, falls mal eine Bank eine Nachfrage hat. Naja, und das war bis jetzt 3-mal. Wir haben ja die Nummer immer auf Auftragsdienst geschaltet, da kann gar nichts passieren. Du, wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht bei einer Bank 2 verschiedene Firmenstempel verwenden und dann mal einer über die gleiche Telefonnummer stolpert.
Nein, nee, da führe ich ja genau Buch. Das habe ich alles in Leitsordnern abgelegt. Ja,
mache ich auch. Sag mal, vielleicht kann dein Kellner uns polizeiliche Anmeldeformulare beschaffen, die gleich gestempelt sind. Du, das wäre einfacher.
Ja, mal sehen, das lässt sich vielleicht machen.
Also mit vielleicht kann ich nichts anfangen. Du kriegst ja dein Geld auch nicht vielleicht, sondern bestimmt.
Also schön, ich besorge dir auch gestempelte Anmeldescheine.
Und? Hat er wieder nicht gefragt, wofür du die haben willst?
Ach was, der fragt doch nicht. Er macht einfach. Man soll auch fragen. Je mehr er weiß, umso mehr reißt er sich mit rein und das will er eben nicht.
Mhm. Tja, das gefällt mir nicht ganz.
Wenn er nicht okay wäre, hätte er uns längst hochnehmen können.
Gegen Leute, die fest zusammenhalten, ist immer schwer anzukommen. Hier wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht einmal von diesen Vorgängen, die 2 cleveren Männern binnen kurzer Zeit rund 90.000 Mark einbringen. Aber für jeden, der eine krumme Sache durchführt, kommt mal irgendein Moment, dass er nicht einkalkuliert hat und durch das er sich den Hals bricht.
So, Uwe, jetzt haben wir alles beisammen. Wir können zum Großangriff antreten. Wenn wir jetzt alle Ausweise hintereinander unterbringen, dann haben wir in rund 3 Wochen unsere 500.000 beisammen.
Herr Direktor?
Ja, was gibt's denn, Schäfer?
Entschuldigen Sie bitte.
Ja?
Ich wollte Ihnen nur etwas melden. Unter den Darlehensanträgen auf den 5-Mille-Kredit, die heute gestellt worden sind, befindet sich einer, der mit einem gefälschten Personalausweis gestellt worden sein muss.
Wie kommen Sie denn darauf?
Naja, eben wie ich die Anträge sortiere, da fällt mir ein, dass wir doch immer wie jede Bank von der Kripo diese Warnlisten kriegen, wo die Nummern von allen gestohlenen Personalausweisen aufgeführt sind.
Ja und?
Naja, da habe ich mal eigentlich mehr so aus Langeweile...
Aus Langeweile?
Verzeihung, ich meinte, weil ich gerade einen Moment Zeit hatte. Da habe ich die Liste mit den Personalausweisnummern mit den eingegangenen Anträgen verglichen. Und da sehe ich, da ist ein Antrag auf Kredit mit einem Personalausweis gestellt worden, dessen Nummer in der Bankwarnung aufgeführt ist.
Das ist ja sehr interessant. Sind Sie auch sicher?
Aber wenn ich Ihnen sage, Herr Direktor...
Ja, ist schon gut. Dann werden wir ja wohl die Kripo benachrichtigen müssen. Machen Sie das mal gleich.
Ja, sofort, Herr Direktor.
Ja, das ist gut, dass Sie uns das gleich anzeigen. Wie heißt der Antragsteller, beziehungsweise wie nennt er sich?
Otto Räubler, Herr Kriminalbeamter.
Räubler, Otto. Haben Sie schon eine weitere Kontrolle gemacht? Ich meine zum Beispiel beim Arbeitgeber nachgefragt.
Wir wollten unter einem Vorwand bei dem Arbeitgeber, der ja die erforderliche Bescheinigung ausgestellt hat, dass der Räubler bei ihm beschäftigt ist und was er verdient, wir wollten, wie gesagt, bei ihm nach Räubler fragen, aber bei der Firma hat sich immer nur der Auftragsdienst gemeldet.
Aha, ja. Na gut, ist ja im Augenblick noch nicht so wichtig. Ach bitte, machen Sie doch Folgendes. Schreiben Sie dem Mann, dass er sich den Kredit abholen kann und wir werden an dem fraglichen Tag zur Stelle sein. Na, da bin ich ja neugierig, ob der Mann auch kommt. Kollege, wir müssen ihn im Auge behalten und abwarten, bis er die Bank wieder verlässt. Die Festnahme muss dann auf der Straße erfolgen, nicht hier in der Bank selbst.
Ich verstehe, Herr Frank. Räubler, Otto Räubler, Sie hatten mir geschrieben, dass mein Kredit da sein soll.
Ah ja, Herr Räubler.
Ja.
Wenn Sie bitte einen Moment Platz nehmen wollen, wir rufen Sie dann auf.
Danke.
Wenn wir dann rauskommen, wollen wir mal Acht geben, ob der Mann nicht vielleicht einen Komplizen hat, der auf ihn wartet.
Ja, Herr Frank.
Herr Räubler, bitte.
Das ist er also. Ja, kommen Sie, Kollege, wir gehen schon immer raus und passen den Mann draußen ab. Wir könnten hier natürlich den Mann erstmal gehen lassen und sehen, ob er sich mit jemand trifft. Aber dazu ist mir einfach hier zu viel Betrieb. Der Mann könnte uns durch die Lappen gehen. Da kommt er.
Herr Räubler.
Was ist denn los?
Kriminalpolizei. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts des Betruges.
Sie spinnen wohl ein bisschen, meine Herren, was? Betrug?
Hier bei unserer Dienststelle zeigt sich, dass der Festgenommene zwei Ausweise besitzt. Einen auf den Namen Otto Räubler und einen weiteren auf seinen richtigen Namen. Neufeld behauptet, den Ausweis auf den Namen Räubler, obschon auch der sein Foto trägt, von einem Unbekannten bekommen zu haben, nur zum Zweck der Abholung der 5.000 Mark, wofür er 10%, nämlich 500 Mark, bekommen sollte. Wissen Sie, Herr Neufeld, die Geschichte von dem großen Unbekannten, die ist so uralt, dass wir uns schon schämen, sie überhaupt mit anzuhören. Aber bitte, bitte, wenn Sie uns nichts weiter sagen wollen, wir kommen auch so weiter. Wir lassen Ihnen ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, Herr Kollege, wollen wir hoffen, dass die Wohnung noch stimmt, die Ihnen dem Personalausweis angegeben ist. Und da wollen wir uns dann mal ein bisschen umschauen.
Ja, der Herr Neufeld, der wohnt noch hier. Mhm. Der hat das Apartment 34, das ist zweite Etage. Das hat er von Herrn Turner übernommen. So vor 2 Monaten etwa.
Turner, sagte ich?
Ja. Uwe Horst, glaube ich. Schade. Wenn Sie 20 Minuten früher gekommen wären, dann hätten Sie ihn treffen können. Da hat er sich nämlich gerade ein paar Koffer holen gekommen.
Aha.
Ja.
Ja, aber gewohnt, sagen Sie, hat hier nur noch der Herr Neufeld.
Ja, und dann noch der Herr, waren Sie mal, mit so einem komischen, kurzen Namen, wie heißt er noch? Ach ja, Enz.
Enz.
Ja, der war oft bei den Neufeld zu Besuch, oft zu Besuch, so, auch manchmal nachts.
Ah, na schön. Sagen Sie, wenn Sie jetzt mal mit raufkommen würden. Ja. Wir wollen uns nämlich das Appartement von Herrn Neufeld mal ein bisschen genauer ansehen.
Ja.
Da oben hatte ganz offensichtlich jemand in größter Eile aufgeräumt, also besser gesagt ausgeräumt. Vermutlich der Herr Uwe Horst Turner, von dem die Portiersfrau sprach und der da mit 2 Koffern verschwunden ist. Demnach dürfte der Turner von der Festnahme Neufelds wissen. Möglicherweise war er in der Nähe der Bank und hat beobachtet, wie wir den Neufeld mitgenommen haben.
Ja, Turner hat auf der anderen Straßenseite gegenüber der Bank auf mich im Auto gewartet.
Und was meinen Sie, hat er wohl in 2 Koffern aus Ihrem Appartement weggeschleppt?
Das weiß ich. Dann müssen Sie ihn schon selber fahren.
Oh nun, Herr Neufeld, einiges haben wir in Ihrer Wohnung immerhin noch gefunden. Zum Beispiel einen Leitsordner, in dem fein säuberlich Durchschläge Ihrer Kreditanträge und sonstigen Belege abgeheftet sind. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie den großen Unbekannten sterben lassen und sich zu Ihren Taten bekennen. Was hat denn der Herr Enz für eine Rolle in dieser ganzen Sache gespielt?
Enz?
Ja.
Ach so, Rudi Enz, ja.
Ja.
Ja, fragen Sie ihn doch.
Der Mann, Hennes Neufeld, verlässt sich offenbar darauf, dass wir die anderen beiden Männer so bald nicht fassen. Und da irrt er sich. Rudolf Enz, 34 Jahre alt, Aushilfskellner und Gelegenheitsarbeiter, den haben wir schon ein paar Stunden später.
Ja, die sollten doch zu Neufeld gehen, nicht? Mhm. Der hatte das ja alles bei mir bestellt. Was der mit dem ganzen Zeug gemacht hat, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich hatte insgesamt 30.000 Mark dafür in Aussicht. So viele Geld habe ich noch nie auf einem Berg gesehen. Da habe ich eben die Aufträge angenommen, nicht?
In solcher Situation kann man wahrhaftig nichts Gescheiteres tun, als einzuräumen, wie weitgehend man an einer Sache beteiligt war. Und dazu bekümmert sich schließlich auch Herr Neufeld. Aber der Mann Uwe Horst Turner bleibt verschwunden. Wir leiten eine Großfahndung über Presse und Fernsehen nach ihm ein. Ja, und daneben observieren wir natürlich auch in Frage kommende Lokale.
Turner? Ach, Sie meinen Athlete. Ja, bei uns heißt der Uwe bloß Athlete. Ja, ich glaube, der wohnt doch bei die Rote Uschi.
Die Rote Uschi ist eine in ihrem Straßenkarree bekannte und sehr gefragte Dame. Ja, und bei ihr stöbern wir tatsächlich den Uwe Horst Turner, 30 Jahre alt und von Beruf Kaufmann, auf. Und nicht nur ihn, auch die zwei fraglichen Koffer. In denen finden wir das sozusagen transportable Büro der beiden Betrüger.
Schade. Hätten sie uns noch ein bisschen Zeit gelassen, hätten wir unsere 500.000 beisammen gehabt.
Tja.
Ja, wir hätten ja auch keinen geschädigt. Wir hätten immer die laufenden Rückzahlungsraten geleistet. Das haben wir mit den ersten auch jetzt schon gemacht.
Ah. Glauben Sie wirklich, das hätten Sie auch weiterhin eingehalten? Insgesamt wären das schließlich pro Monat runde 6.000 Mark gewesen.
Ja, und? Wir hatten vor, mit dem Kapital zu spekulieren. Das hätte uns weit mehr im Monat eingebracht. Na, eigentlich war doch das, was wir gemacht haben, bloß eine finanzielle Transaktion.
Das ist wohl selbst für Kaufleute eine allzu freundliche Auslegung solch betrügerischer Manipulationen. Ja, aber möglich war das nur durch die großzügig unbürokratische Handhabung der Kreditgewährung für auswärtige Arbeitswillige in Berlin. Aber inzwischen sind die Sicherungen derart, dass diese beiden Herren hier keine erfolgreichen Nachahmer finden können.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die 485. und die 486. Folge der RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Die von Werner Brink verfassten und am 28.07. bzw. 25.08.1971 gesendeten Hörspiele basieren auf realen Fällen aus den Akten der Berliner Kriminalpolizei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.